die sehr interessant war und ich habe einiges dadurch gelernt. Ein Werkzeug, ist das okay, das halt ein bisschen? Ist das gut so? Ja. Ein Werkzeug beim Mentoring oder Coaching ist, folgende Frage zu stellen. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Was soll sich verändern? Dann wird überlegt, wie komme ich dahin? Welche kleinen Schritte müssen jetzt gegangen werden? Wichtig ist, das Ziel im Auge zu behalten. Die kleinen Schritte auf dem Weg dahin können dann immer wieder nachjustiert werden. Hat Gott auch ein Ziel? Was können wir aus der Bibel dazu lernen? Was ist sein Ziel? Bei dieser Überlegung kam ich zur folgenden Antwort. Sein Ziel ist es, das Reich Gottes auf der Erde zu bauen. Jesus erwähnt dies in seinem Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Neuen Testament wird 162 Mal der Begriff Königreich, Basileia auf Griechisch, erwähnt. Meist zusammen mit dem Königreich Gottes oder das Himmelreich Gottes. Vorwiegend gebrauchte Jesus diesen Begriff. Er war ein wichtiger Bestandteil seiner Lehren. Deshalb kommt der Begriff Königreich Gottes am meisten im Neuen Testament vor, in den Evangelien. Im Alten Testament kommt dieser Begriff nicht vor. Wenn, dann nur sein Königreich, und das bezieht sich dann auf Gott. Wie kommt Gott zu seinem Ziel, dass sein Reich kommt? Welche Schritte erkennen wir? Der erste Schritt: Im Alten Testament fängt es an mit der Erwählung von Abrahams. Gott sah einen Menschen, Abraham, und erkannte, dass er Glauben hatte. Abrahams Herz war offen, gottesfürchtig und gehorsam. Als Gott ihn dazu aufruf, seine Heimat Ur in Chaldäa, dem heutigen Irak, zu verlassen und Gott zu folgen, gehorchte er. Er vertraute dem Versprechen, dass Gott ihm ein neues Land geben wird. Er hat sich ganz auf Gott eingelassen. Gott machte einen Bund mit Abraham, nannte ihn dann Abraham, dass er der Vater des Glaubens sei, der Vater vieler Völker und dass durch ihn viele Völker gesegnet werden. Er eine große Nachkommenschaft und ein Land bekommen würde. Könnt ihr nachlesen, alles in 1. Mose 17. Durch ihn und seine Nachkommen entstand das Volk Israel. Durch einen Mann. Gott bestätigte seinen Bund zum Volk Israel durch ein weiteres Bündnis mit König David. Gott hält seinen ewigen Bund mit ihm. Durch das Volk Israel sollen die Völker, die damals um sie herum gelebt hatten, das Wirken des lebendigen Gottes erkennen und sich ihm zuwenden. Und das gilt eigentlich auch heute noch. Durch diese Beziehung zwischen Israel und Jahwe soll Gott verherrlicht werden. Das Volk Gottes weist sozusagen auf Jahwe hin, den einzig wahren Gott, wie wir das in dem letzten Lied auch gesungen haben. Leider waren sie in ihrer Beziehung und ihrem Gehorsam zu Gott nicht immer treu. Die Propheten klagten darüber und riefen das Volk immer wieder zur Umkehr auf. Jeremia weist darauf hin, dass Gott einen neuen Bund im Herzen der Menschen schließen will. Wird. Er wird ihnen ein neues Herz geben, das sie befähigt, die Treue zu ihm zu halten. Das war jetzt so im Zeitraffer, da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Durch Abraham und das Volk Israel sollen die Völker der Welt gesegnet werden. Sie sollen zum wahren Gott Jahwe hingezogen werden. Das ist der erste Schritt. Dann der zweite Schritt, 400 Jahre nach den letzten Propheten, schickt Gott seinen Sohn, Jesus, auf die Welt. Dass wer den Sohn sieht, den Vater sieht. Der Vater wird so noch besser offenbar werden durch die Menschwerdung Jesus. Jesus hat das Ziel, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wie macht er das? Was war seine Strategie? Was waren seine Schritte? Und was können wir davon lernen? Jesus investierte in einzelne Menschen. Ganz besonders in eine kleine Gruppe von 12 Jüngern. Eine ganz kleine Gruppe. Eigentlich unglaublich, sich vorzustellen, dass diese kleine Gruppe von Menschen diesem Auftrag überhaupt gerecht werden können. Wir sind der Beweis, dass sie diesem Auftrag gerecht wurden. Sonst wären wir heute im 21. Jahrhundert nicht hier im Gottesdienst, um Jesus zu ehren. Jesus' Strategie funktioniert also. Schauen wir uns genauer an, wie er vorging. Gab es besondere Kriterien für die Auswahl der Jünger? Sie hatten keine führende Stellung in der Synagoge. Sie gehörten nicht der levitischen Priesterschaft an. Sie waren keine vornehmen Leute. Sie hatten keine akademischen Titel. Sie waren einfache Arbeiter. Die meisten aus Galiläa, die dort die Synagogen Schule besuchten. Und sie waren... Vielen Dank. Sie waren unscheinbar, zum Teil impulsiv, unbeherrscht, Stimmungen unterworfen, waren voreingenommen ihrer Umwelt gegenüber. Was sah Jesus in ihnen? Sie waren belehrbar, sie hatten offene Herzen, ein ehrliches Verlangen nach Gott und seiner Wirklichkeit. Sie waren der Heuchelei der regierenden jüdischen Obrigkeit überdrüssig. Er sah ihr Potenzial. Jeder hatte sein eigenes Potenzial. In Markus 3, Vers 14 heißt es, er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündigten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die Jünger begleiteten Jesus überall hin. Die Jünger begleiteten Jesus, überall waren sie dabei. Die Jünger mussten nicht das Volk zu einer Großveranstaltung zusammenbringen. Es war eher so, dass das Volk zu Jesus kam und ihn oft bedrängte. Er lehrte vorwiegend in den Synagogen, die in der Antike auch als Gemeindezentren dienten. Die Synagoge war der Dreh- und Angelpunkt des jüdischen Alltags. Jesus lehrte oft in Gleichnisse, heilte die Kranken, trieb Dämonen aus. All dies haben die Jünger miterlebt, gelernt durchs Dabeisein und Zuschauen. Später bekamen sie die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Dann hat Jesus nur ihnen die Gleichnisse erklärt und ausgelegt. Jesus beabsichtigte eine besondere Stellung und gab ihnen eine besondere Verantwortung. Er sandte sie nach einer Weile zu zweit aus, dass sie selber ihre Erfahrungen machen konnten. Dann kam es zur Supervision. Sie durften erzählen, wie es ihnen ging, und er gab ihnen Rat. Drei von ihnen, Petrus, Johannes und sein Bruder Jakobus, bildeten nochmal eine kleinere Gruppe, die bei bestimmten Anlässen dabei sein durften. Bei der Verklärung auf dem Berg, bei der Auferweckung von Jairus' Tochter und im Garten Gethsemane waren sie Jesus näher als die anderen. Interessanterweise hören wir keine neidischen Beschwerden der anderen Jünger. Sie schienen dies zu akzeptieren. In Matthäus 10, Vers 11 heißt es, wenn ihr in eine Stadt oder Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Sucht, macht die Augen auf. Suchen kostet manchmal Zeit. Nicht irgendeine Person, sondern die Person, die schon vorbereitet ist von Gott. Diese Person soll es wert sein. Was heißt das? Die offen ist, die an der Botschaft interessiert ist, die belehrbar ist, die ein ehrliches Verlangen nach Gott hat. Jesus gibt diese Strategie weiter, weil er und der Vater es auch machen. Gott sucht Abraham und fand ihn, investierte in ihn. Jesus suchte und fand die 12 Jünger, investierte in sie und schickt sie aus, offene, nach Gott verlangenden Menschen zu suchen und bei ihnen zu bleiben. Das heißt, in sie zu investieren. Es gab und gibt bestimmt auch Enttäuschungen bei den Jüngern damals und auch bei uns heute, wo viel Zeit und Energie investiert wurde und die Leute dann doch nicht Jesus nachfolgten. Aber das soll uns nicht entmutigen und an der Strategie zweifeln lassen, die Jesus uns vorgibt. Vor über 20 Jahren lebte ich mit meiner Familie in Turkmenistan für 5 Jahre. Turkmenistan ist in Zentralasien. Wir waren circa 20 ausländische Christen. Wir lernten Sprache, beteten, suchten Begegnungen mit Turkmenen, die offen waren. Nach 5 Jahren wurden wir alle ausgewiesen. Unsere Visas wurden nicht verlängert. Manche hatten 2 Wochen Zeit zu packen und wurden rausgeschmissen. Zurück blieb eine kleine Gruppe von Turkmenen, die durch uns Jesus kennenlernten. Wir fragten uns, was war das jetzt? So viel Mühe und Zeit haben wir investiert, um dort die Menschen, die Sprache, die Kultur zu verstehen. Und jetzt müssen wir gehen? Jahre später habe ich erkannt, besonders durch die Frauenkonferenz Arise, dass unsere Kontakte ausgereicht hatten, das Reich Gottes dort ins Rollen zu bringen. Eine Familie, die wir intensiv begleiteten, floh aus dem Land, weil sie körperlicher Verfolgung ausgesetzt waren. Sie leben jetzt in den USA und strahlen über Satellitenfernsehen das Evangelium nach Turkmenistan. Zwei andere der Christen waren von Anfang an dabei und haben bis zuletzt an der Bibelübersetzung mitgearbeitet, die vor kurzem erst ganz fertig wurde. Andere haben Untergrundgemeinden gegründet. Großveranstaltungen waren dort unmöglich. Alles musste im Stillen und Geheimen vor sich gehen. Somit waren wir gezwungen, in einige wenige zu investieren und darauf vertrauen, dass sie mit Jesus im Herzen das Reich Gottes weiterbauen werden. Es gibt heute viele treue Jesus-Nachfolger in Turkmenistan, die weiter Gottes Reich bauen und unter widrigen Umständen das tun. Warum hat Jesus nur so wenige auserwählt? Intensive Unterweisung ist am wirkungsvollsten, wenn es nur wenige sind. Er konnte auf jeden Einzelnen eingehen, hörte ihnen zu, gab ihnen Gelegenheit, Fragen zu stellen und gab ihnen ausführlich Antworten und Erklärungen zu den Gleichnissen. Er pflegte die Gemeinschaft, gemeinsames Essen, gemeinsames Tee trinken, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Was einfacher ist, wenn die Gruppe klein ist, als wie so groß. In Johannes 17, Vers 17 betet Jesus für seine Jünger: Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Die Jünger mussten die Wahrheit verstehen, geistlich verstehen. Dann würden sie ihr Leben Gott weihen, hingeben. Der Funke muss erst bei ihnen entzündet sein, dass sie wiedergeboren werden durch den Geist Gottes. Dann können sie die Wahrheit weitergeben. Es ist ein Wollen von der Menschenseite aus und gleichzeitig ein übernatürliches Geschenk Gottes, dass der Mensch die Wahrheit erkennen kann und von Neuem geboren wird. Deshalb können wir nur dankbar sein und unser ganzes Leben ihm hingeben. Alles hing von ihrer Treue der Nachfolge ab. In Johannes 17, Vers 20 betet Jesus weiter: Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Die Verbreitung der Botschaft, der Bau des Reiches Gottes, hing von dieser kleinen Gruppe ab. Jesus vertraute voll und ganz auf diese kleine Anzahl von Menschen. Er weiß, dass die Botschaft Kraft in sich hat. Doch diese Botschaft muss in einem jeden Einzelnen zum Tragen kommen. Dann kann diese Botschaft nichts mehr aufhalten. Ich lese das nochmal, weil das hat mich richtig berührt, als ich das vorbereitet habe. Jesus weiß, dass die Botschaft Kraft in sich hat. Doch diese Botschaft muss in einem jeden Einzelnen zum Tragen kommen. Dann kann diese Botschaft nichts mehr aufhalten. Deshalb konnte Jesus getrost dieses große Ziel nur relativ wenig Menschen anvertrauen, weil er wusste, dass die Kraft des Evangeliums, die Wahrheit selber, unschlagbar ist, unauslöschbar. Er gab sich alle Mühe, dass sie es begriffen, denn davon hing das Ergebnis ab. Er vertraute ihnen diese große Aufgabe an. Jesus hatte nie ein Problem mit Kontrollwahn oder Kontrollsucht, weil es im Reich Gottes keinen Kontrollwahn gibt. Warum? Er sagt, dass das Reich Gottes wie Hefe ist. Ganz wenig reicht aus, um einen ganzen Teig zu durchsäuern. Nicht mit Macht und Gewalt geschieht es, sondern durch Gottes Geist wird das Reich Gottes gebaut, durch die Nachfolger Jesu. Johannes 17, 26 sagt er: Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Jesus denkt langfristig, sehr langfristig und nachhaltig. Es soll keine Erweckungsbewegung geben, die dann nach ein paar Jahren wieder einschläft, sondern das Reich Gottes wird von einer Generation zur nächsten Generation weitergehen, von einem Volk zum nächsten und durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch. In allen Bereichen unserer Gesellschaft soll das Reich Gottes Auswirkungen haben. Wieso war diese intensive Unterweisung notwendig? Um dies beantworten, möchte ich auf die Gefahren mangelnder Unterweisung hinweisen. Jesus war Realist. Er sah den Wankelmut der menschlichen Natur. Er sah die satanische Macht, die die Welt beherrscht und der Menschheit Feind ist. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sagt Paulus. Wir alle kennen das. Wir tun, was wir nicht tun sollen. Und dann fühlen wir uns schlecht. Da möchte ich uns alle ermutigen, wenn du fällst, steh wieder auf. Gib nicht auf. Schau auf Jesus. Du musst nicht aus eigener Kraft perfekt sein. Für unsere Schwachheit ist er am Kreuz gestorben. Und seine Auferstehungskraft lebt jetzt auch in dir und mir, wenn wir ihn Herr über unser Leben sein lassen. Nachfolge ist ein Prozess. Weitere Gefahren mangelnder Unterweisung. Der Teufel versucht, die Saat, die ausgestreut wurde, zu stehlen. Die Freude, die wir am Anfang unserer Beziehung mit Jesus erfahren, hält den Prüfungen der Zeit nicht immer stand. Die Saat des Evangeliums wird von Sorgen, dem Streben nach Reichtum und den vermeintlichen Bedürfnissen, die die Welt zu befriedigen vorgibt, verdrängt. Wir lesen das in Lukas 8 in dem Gleichnis. Uns dessen bewusst zu sein, braucht es Unterweisung, dass wir diesen Herausforderungen standhalten können. Der nächste Punkt ist, Massen lassen sich leicht verführen. Das sehen wir in unserer eigenen Geschichte in Deutschland, im Dritten Reich. Oder die Geschichte des Kommunismus, Marx, Lenin, Stalin. Oder in der Französischen Revolution ist Gewalt ausgeartet. Eine kleine Gruppe von Leuten kann große Massen mitreißen. Im Guten wie im Schlechten. Deshalb ist gute Unterweisung in der Nachfolge von Jesus von äußerster Wichtigkeit. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo wir wieder solche Gruppen von Rechtsradikalismus und Antisemitismus am Entstehen sind. Deshalb investierte Jesus viel Zeit und Kraft in einige wenige Menschen, damit diese wieder andere lehren und begleiten können. Alles hing von ihrer Treue der Nachfolge ab. Er betete, ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Jesus vertraute voll und ganz auf diese kleine Anzahl von Menschen. Paulus investierte auch in Menschen. Er investierte in Timotheus, Priscilla und Aquila, in Markus und viele andere auf seinen Missionsreisen. Kürzlich haben wir eine Predigtreihe vom Kolosserbrief gehabt und im letzten Kapitel erwähnt er in 10 Versen ganz persönliche Grüße und Ermutigungen an 10 Personen, die er mit Namen nannte. Auch Paulus hatte den Einzelnen im Blick. Wir dürfen das Ziel, das Reich Gottes auszubreiten, nicht aus den Augen verlieren. Das ist Gottes Ziel, das ist Jesus Ziel. Unser Glaube darf sich nicht nur um uns drehen. Wir müssen weiterschauen, nicht nur Hosanna-weit, sondern Heidelberg-weit, deutschlandweit, europaweit, weltweit. Jeder steht in einem Dienst. Damit ist nicht unbedingt nur die Gemeinde gemeint, sondern im Leben, im Beruf, im Alltag, in der Nachbarschaft. Denn wenn wir alle unseren Dienst in der Welt als Jünger Jesus wahrnehmen, breitet sich das Reich Gottes aus. Jesus investierte in Menschen, deshalb sollen auch wir in Menschen investieren, damit das Reich Gottes ausgebreitet wird, in die nächste Generation, in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Wir müssen nicht alle Pfarrer werden, sondern da, wo Gott uns hinstellt, in unserem Beruf, Familie, Schule, Uni, Ausbildungsplatz, da will er durch uns wirken. Da dürfen wir mit unseren Gaben dienen. Ich meine, dazu gehören auch wissenschaftliches Wissen, wirtschaftliches Verstehen, Fähigkeiten zu lehren an Schulen und Unis, in der Kunst oder in den Medien, Gottes Werte vermitteln. Das Spektrum ist riesig. Jeder hat etwas zu geben. Alles, was wir im Bewusstsein mit unserem Herrn machen, ist geistlich. Ich sage es nochmal. Alles, was wir im Bewusstsein mit unserem Herrn machen, ist geistlich. Sven Schönheit, der kürzlich hier war, hat bei seinem Seminar, als er hier war, auch darauf hingewiesen, dass das Reich Gottes sich nicht auf unsere Kirche beschränkt, sondern sich auch auf die ganzen gesellschaftlichen Bereiche wie Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Bildung, Gesundheitswesen und so weiter bezieht. Da, wo Gott dir Weisheit und Einblick und Einfluss gegeben hat, da dürfen wir mit das Reich Gottes bauen. Jesus ist unser Vorbild. Er investiert in Menschen, so sollen auch wir es tun. Die Älteren und Erfahrenen unter uns möchte ich auffordern, lasst uns den jüngeren Geschwistern offen gegenüber sein. Seht sie, nehmt sie wahr, gebt ihnen Gelegenheit, ihre Berufung zu entdecken und zu entwickeln. Steht ihnen zur Seite und nicht im Weg. Stellt euch als Mentoren zur Verfügung, gebt von dem weiter, was euch gegeben wurde. Die Bereichsleiter und Hauskreisleiter unter uns, habt die Augen offen für Leute in euren Bereichen, die gerne wachsen wollen und mehr Verantwortung übernehmen wollen. Begleitet sie, schafft Gelegenheit zu fördern. Elke ist in dieser Hinsicht ein Beispiel. Sie hat in David Baumann das Interesse an Israel gesehen. Seine Offenheit gab ihr das Zeichen, sich in ihn zu investieren. Sie zeigte ihm, wie man das Schofar bläst, was es heißt, auf was man achtet. Und zuerst haben sie zusammengeblasen.
Ja, das hat Apple wahrscheinlich schon mitbedacht. 20.
Mehr in verschiedenen Aspekten der Nachfolge wachsen wollen. Geht weiter. Sucht Menschen, die euch zur Seite stehen und begleiten, euch ernst nehmen. Und gebt dann auch weiter, was ihr empfangen habt. Als junge Mutter, als meine drei Kinder zwischen 0 und 4 Jahre alt waren, wurde mir so richtig tief bewusst, dass meine Kinder eigentlich auch meine Jünger sind. Diese Erkenntnis hat mich damals und eigentlich bis jetzt sehr ermutigt, besonders in schwierigen Zeiten. Denn der Alltag mit kleinen Kindern ist körperlich und nervlich sehr anstrengend und wird leider oft nicht so geschätzt. Aber diese Erkenntnis hat mein Muttersein total aufgewertet. Sie sind meine Jünger, in sie möchte ich investieren. Sie sind Tag und Nacht um mich. Ich habe das Vorrecht, sie zu prägen durch mein Vorleben und unterweisen und begleiten. Vielleicht kann dies euch Eltern auch ermutigen, gerade wenn der Alltag so unbedeutend und nur kräftezehrend sich anfühlt. Zusammenfassend. Gott erschien Abraham. Durch Gottes Fokus auf eine Person kommt es zum Volk Israel. Jesus berief die 12 Jünger. Diese kleine Gruppe gibt er den Auftrag, das Reich Gottes zu bauen, indem er sie wiederum in einzelne Menschen zu investieren aufruft. Macht zu Jünger alle Völker. Jesus sieht dich, er kennt dich, jeden Einzelnen. Seine Liebe will in dir leben. Wenn du Jesus nachfolgen willst und dies noch nicht festgemacht hast, geh anschließend zum Segnerteam. Sag ihnen, dass du seine Liebe erfahren möchtest. Und lass uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Gottes Reich soll auf der ganzen Erde offenbar werden. Er zählt auf uns. Der Stab, den Auftrag, den die Jünger bekamen, liegt in der Hand eines jeden Christen. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Dieses Gebet geht auch noch heute in Erfüllung. Welch ein Vorrecht, dass wir, du und ich, mitberufen sind, Gottes Reich zu bauen, dass andere durch unser Leben zum Glauben an Jesus Christus finden. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied und währenddessen sangen wir das Opfer ein.